بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان: كيف أحج؟ ومع اللقاء 76. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah gebührt Allah, den Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten, seine Angehörigen, seine Nahestehenden und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Kaifa. Zu Deutsch, wie? Wir sind angekommen beim 76. Vortrag. Es geht immer noch um die Thematik der Hajj. Wie vollziehe ich die Hajj? Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر الماضي أذكر بما سبق، وقد وقفنا أمام فريضة الحج والعمرة. تكلمنا عن مفهوم الحج والعمرة، اتكلمنا عن الترغيب في أداء الحج والعمرة، اتكلمنا عن حكم الحج، وذكرنا أدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الإجماع. ثم تكلمنا عن آداب السفر للحج والعمرة. في الدرس الماضي اتكلمنا عن المواقيت الزمانية والمكانية، وبينا أن الحج له ميقات زمني. عليكم السلام. المقصود به أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، وهي شوال، ذو القعدة، ذو الحج، بينما العمرة تؤدى في أي وقت من العام. العمرة تؤدى في أي وقت من العام. انتقلنا بعد ذلك لبيان المواقيت المكانية. تكلمنا عن الأماكن التي ينبغي أن يحرم عندها الحاج أو المعتمر، كذي الحليفة، ميقات أهل المدينة أو من يمر به وتسمى أبيار علي، كذات عرق وهي ميقات أهل العراق ومن يمر به، قرن الثعالب أو المنازل لأهل نجد ومن يمر به، يلملم لبلاد اليمن، والجحفة أو رابغ لمن يأتي من بلاد الشام وغيرها. بعد أن بينا أنواع النسك من الإفراد والتمتع والكرام. ومعلوم أننا عقب كل فقرة من الفقرات بنقف أمام بعض التساؤلات التي ربما يحتاج إلى إجابتها الحاج والمعتمر. في هذا اللقاء نقف مع بعض التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمواقيت بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, bevor wir mit dem Vortrag beginnen, bitten wir Allah Azza wa Jal, dass er die Lage unserer Geschwister in Gaza verbessert. Möge Allah Azza wa Jal die Lage in Gaza und in Palästin bei unseren unterdrückten Geschwistern verbessern. Möge er diejenigen, die von ihnen am Hungern sind, sie speisen und sättigen, diejenigen, die verletzt sind, heilen, diejenigen, die verstorben sind, sie als Märtyrer bei ihm annehmen, ihnen den Schutzbedürftigen Schutz geben und sie schützen vor der Ungerechtigkeit, die dort vonstatten geht. Wir haben bezüglich dieser Vortragsreihe, wie wir erwähnt haben, wie vollziehe ich die Hajj, haben wir bereits verschiedene Vorträge oder in verschiedenen Vorträgen diese Thematik behandelt. Und zwar haben wir darüber gesprochen, über das Urteil der Hajj und der Umrah, entsprechend entnommen aus dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagt im Koran, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Das heißt, aus dieser Sprachform ist eine Befehlsform zu erkennen. Und im Arabischen, diese Befehlsform deutet darauf hin, dass es verpflichtend ist. Also die erste Hajj und die erste Umrah ist verpflichtend für jeden Muslim, der dazu in der Lage ist und die Bedingungen dafür erfüllt. Ebenfalls haben wir gesprochen über das Benehmen, das man haben sollte. Yunus, kannst du das Mikrofon ein bisschen leiser stellen, damit das Rauschen verschwindet? Barakallahu fik. Ebenfalls haben wir gesprochen über das Benehmen, das man haben sollte, um oder das Benehmen, das man an den Tag legen sollte bei der Anreise zur Umrah bzw. zu Hajj, dass es da bestimmte Benimmregeln gibt, die man als Muslim leben und verstehen sollte. Ebenfalls haben wir im letzten Unterricht darüber gesprochen, über die Hajj, die eine vorgegebene Ortschaft hat und vorgegebene Zeiten. Was damit gemeint ist, dass es für die Vollziehung der Umrah keine begrenzte Zeit gibt. Yani grundsätzlich, wenn die Einreisebedingungen in das Land oder Saudi-Arabien, wenn die Einreisebedingungen nichts anderes vorgeben, es ist grundsätzlich für den Muslim erlaubt, über das ganze Jahr hinweg die Umrah zu vollziehen. Es gibt keine zeitliche Einschränkung, die man dadurch erfährt. Wobei es bei der Hajj zeitliche Einschränkungen gibt, weil die Hajj eben zu bestimmten Zeiten vollzogen wird und man außerhalb dieser Zeitspanne keine Hajj vollziehen kann, weil eben genau diese Riten auf diese Tage fallen und man das beachten sollte. Zeitgleich gibt es für den Muhrim, yani derjenige, der in den Ihram-Zustand gerät, gibt es verschiedene Ortschaften, ab denen man in den Ihram-Zustand gerät. Und das ist das, was wir letzte Woche besprochen haben, dass wir gesagt haben, für die Pilger, welche aus Medina kommen und alle, die über Al-Medina reisen, dass Dhul Hulayfa, dass dort oder ab dieser Ortschaft beginnt ist oder beginnt dieser Ihram-Zustand. Was damit gemeint ist, ist, dass ab diesem Ortschaft, wenn du diese Ortschaft passierst oder passiert hast, dass du ab diesem Moment in den Ihram-Zustand gerätst. Das heißt, alles, was für einen Muhrim, all das, was für einen im Ihram-Zustand gilt oder eben verboten ist, ist ab dieser Ortschaft zwingend einzuhalten. Al-Juhfa ist für diejenigen, die westlich von Mekka kommen, nahe der heutigen Stadt, die ungefähr 180 Kilometer von Mekka entfernt ist. Qard al-Manazil ist von Leuten, die aus der Nähe von Ta'if kommen und östlich von Mekka, ungefähr 80 Kilometer von Mekka entfernt. Yalamlam ist eine Ortschaft südlich von Mekka, und es ist für diejenigen, die aus Al-Yemen kommen und alle, die aus dieser Ortschaft ebenfalls kommen. Und Dhatu Irq ist nordöstlich von Mekka, ungefähr 90 Kilometer. Und es ist für alle übrigen Pilgerer, welche beispielsweise aus dem Irak, aus Iran, Bahrain, Kuwait und so weiter und so fort kommen. Ab diesen Ortschaften gilt es, dass der Muslim, die Muslime ab diesen Ortschaften im Ihram-Zustand ist. Das heißt, heute werden wir uns diese Sache nochmal etwas mehr vertiefen und uns dieser Sache annehmen. Diese Dinge, die es gilt einzuhalten, die feste Zeitspanne, in der man die Hajj vollzieht und eben die fest vorgelegten oder fest vorgegebenen Ortschaften, ab denen man in den Zustand des Muhrim, derjenige, der in den Ihram-Zustand trägt Gerät. Na.
السؤال الأول: هل يجوز تجاوز تلك المواقيت المكانية بغير إحرام لمن قصد الحج أو العمرة؟ دي مسألة، يعني رايح يعمل حج أو عمرة ومر على الميقات ولم يحرم من الميقات المكاني، ما الحكم؟ نقول يحرم على من قصد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات المكاني بدون إحرام، يحرم سواء كان المرور عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، يعني سواء كان راكب سيارة أو راكب طائرة أو راكب باخرة سفينة أو مركب، لابد إذا وصل إلى الميقات أن يحرم ما دام أتى إلى مكة قاصدا الحج أو العمر. أما إذا كان قادما إلى مكة للتجارة، للعمل، لزيارة الأقارب، ولم يقصد عمرة ولم يقصد حجا، فله أن يتجاوز المواقيت بلا إحرام إلا إذا رغب في عمل العمرة فيحرم من الميقات. هذه المسألة الأولى في حكم من يتجاوز الميقات بغير أن يحرم.
Das Erste, was wir erwähnen, und das ist zeitgleich eine Fragestellung, die sie sehr oft stellt, ist es mir als Muslim erlaubt, dass wenn ich beispielsweise die Umrah oder die Hajj vollziehen möchte und ich überquere diese Ortschaften, beispielsweise ich bin unterwegs in Richtung oder ich komme aus Medina und ich fahre an Dhul Hulayfa vorbei, ohne in den Ihram-Zustand zu geraten, yani ohne meinen Ihram anzuziehen und eben in genau diesem Ihram-Zustand mich zu begeben. Ist es erlaubt, diese Ortschaft zu überqueren, ohne in den Ihram-Zustand zu kommen und beispielsweise erst in Medina ankomme und mir dann vornehme, in den Ihram-Zustand zu kommen? So sagt der Sheikh, dass das Urteil darüber ist, dass es haram ist. Dass es haram ist, dass es verboten ist, diese Ortschaften zu überqueren, ohne dass man sich selbst in den Ihram-Zustand begibt. Außer natürlich für denjenigen, der keine Umrah oder Hajj yani, beabsichtigt hat, beispielsweise, trifft jetzt natürlich nicht auf uns zu. Wenn wir dorthin reisen, dann ist es meistens mit Umrah oder Hajj verbunden. Aber wenn jemand beispielsweise unterwegs ist dorthin oder er lebt in dem Land und er möchte jemanden in Mekka besuchen oder Business oder der hat irgendwelche Geschäfte am Laufen, der hat Familie dort, Freunde, Angehörige und der möchte diese besuchen und der hat überhaupt nicht die Absicht, Umrah oder Hajj zu vollziehen, für diesen ist es kein Problem, dass er eben genau diese Orte überquert, ohne in den Ihram-Zustand sich zu begeben. Das heißt, diese sich begeben in den Ihram-Zustand ist daran gekoppelt an deiner Absicht, ob du eine Umrah oder eine Hajj vollziehen möchtest.
السؤال الثاني: إن تجاوز الميقات بغير إحرام من قصد الحج والعمرة ماذا يفعل؟ ما يحرم تجاوز الميقات؟ طيب هو حصل وتجاوز الميقات بغير إحرام، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. طيب إن عجز عن الرجوع، يعني مثلا قادم من المدينة مر على ذي الحليفة وخلاص اقترب من مكة، يعني سفر 500 كيلو وصعب إنه يرجع إيه مرة ثانية، ماذا يصنع؟ إن عجز عن الرجوع للميقات فعليه دم، أي يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم المكي ولا يأكل منها لأنها فدية على ارتكاب محظور، يعني يذبح ذبيح شاة الذي يعجز عن العودة. طبعا كله يقول لك نرجع أحسن ولا إيه؟ نقول له وقع في محظور من محظورات الإحرام إنه تجاوز النقاب بلا إحرام. إذن يجب عليه ذبح شاة وتقسم على فقراء الحرم. نعم.
Was ist, wenn man dies trotzdem getan hat? Yani wir haben gesagt, dass es haram ist, die Ortschaften, an denen man sich in den Haram-Zustand begibt, dass es verboten ist, diese zu überqueren, zu durchqueren, ohne sich selbst in den Haram-Zustand zu begeben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er reist nochmal zurück. Yani er hat jetzt eine gewisse Zeitspanne auf der Reise verbracht. Er hat gewisse Anzahl von Kilometern, gewisse Entfernung hat er hinter sich. Er muss quasi nochmal zurückkehren zu Dhul Hulaifa, zu dieser Ortschaft, yani für diejenigen, die aus Medina kommen. Uns betrifft es oft, dass wir nach Medina reisen und dann nach Mekka. Deswegen nutze ich fortlaufend nur noch diese Ortschaft. Dass er zurückkehren müsste zu dieser Ortschaft, sich dann in den Ihram-Zustand begeben und dann quasi wieder diese Reise antreten. Jetzt mag es sein, dass jemand sagt, diese Ortschaft habe ich jetzt schon 300-400 Kilometer hinter mir, es ist eine sehr, sehr große Anstrengung für mich, jetzt diese Reise nochmal auf mich zu nehmen, yani nochmal zurückzukehren nach Dhul Hulaifa, um dort in den Ihram-Zustand zu kommen und dann wieder Richtung Mekka zu reisen. Für denjenigen, für den das eine zu große Herausforderung ist und er das nicht stemmen kann, gilt es, ein Opfertier zu schlachten und zu verteilen unter den Bedürftigen, unter den Armen der Bewohner Mekkas. Ein Tier zu schlachten und dieses Schaf, dann beziehungsweise das Fleisch davon, zu verteilen unter den Bedürftigen, unter den armen Personen der Bewohner Mekkas.
دليل هذه المسألة ما جاء في موطأ الإمام مالك كذلك عند البيهقي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي نسكه أو تركه فيهرق دما فيهرق دما يعني يذبح شاة. نعم.
Der Beweis dafür ist eine Aussage, die getroffen wurde, unter anderem überliefert im Al-Muwatta, im Buche von Imam Malik, dass Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass dieser gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer seinen Nusuk, yani wer eins von diesen Riten quasi vergisst oder unterlässt, so soll er ein Opfertier bringen. So soll er ein Opfertier bringen, dieses Schaf schlachten und verteilen unter den Ärmsten der Bewohner Mekkas.
طيب السؤال الثالث إذا لم يمر بالمواقيت راكب طائرة مش هيمر بالميقات أو راكب مركب خلاص والطريق بعيد عن الميقات ماذا يصنع؟ يحرم من حذو الميقات عندما يذكره قائد الطائرة أو المركب بالاقتراب من الميقات عشان كده نقول مثلا كثير يسأل أنا رايح أعمل عمرة من ألمانيا هركب الطائرة تمام وهوصل على جدة والميقات في الطريق ماذا أصنع؟ نقول له تغتسل في البيت وهذا يندب ويسن وتلبس ملابس الإحرام من البيت أو من المطار إن شئت يقول لي الدنيا برد يا عم الشيخ إيه المشكلة؟ البس ملابس الإحرام والبس فوق منها مثلا عباءة ثقيلة أو بالطو ثقيل لأن لسه ما رحتش عند الميقات تمام فبتلبس الإحرام عادي فوق منه مثلا بتسموها أنتو ياكا بلغة الألمان جاكيت يعني جاكيت ثقيل عشان البرد واركب الطائرة تمام كده في الطائرة إذا اقترب قائد الطائرة من الميقات بيعلم إن العمرة كلهم ركاب عمرة الطائرة دي مخصصة للعمر يعني اللي راح يعمل عمرة الطائرة كلها إيه؟ عمرة فالقبطان اللي راكب ده معاه تعاليم إنه في مسافة كذا بيعلم إن إحنا اقتربنا من الميقات فبيجي قبل الميقات ب10 دقائق يروح يتكلم في اللاسلكي بتاعه، ينبه على الركاب إن 10 دقائق بنمر على الميقات. لما حضرتك تسمع ده تعمل الستوب ووتش بتاع حضرتك على ال10 دقائق دول، اللي هو يقول لك كلمة أو ربع ساعة. وصلت تروح قالع البلطو أو الياكة أو الجاكيت ده، وتفضل ملابس الإحرام فقط، وتنوي الدخول في النصب من الميقات أو من محاذاة الميقات. وهكذا إن كان برا مش هيمر على الميقات، لكن هيمر بحذاء الميقات، حذو يعني الجهة المقابلة له. دليل المسألة ما جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لمن لا يمر على الميقات؟ قال: انظروا إلى حذوها. هذا قول النبي من رواية عمر بن الخطاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، انظروا إلى حذوها من قديد، يعني شوفوا المكان القريب أو المحاذي للميقات، المكان بتاعكم، وابدأ تحرم منه. نعم.
Eine weitere wichtige Frage, die sich stellt in diesem Kontext, was derjenige machen sollte, der beispielsweise mit dem Flugzeug direkt dorthin fliegt und keinen Zwischenstopp in Medina macht oder in einer anderen Ortschaft, sondern direkt in Richtung Mekka, um direkt die Umrah bzw. die Hajj zu vollziehen. So sagen die Gelehrten, basierend auf Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer ebenfalls von Umar radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer nicht direkt an dieser Ortschaft vorbeikommt, so soll er schauen, auf welcher Höhe sich diese Miqat, yani diese vorgegebene Ortschaft befindet, und ab dieser Ortschaft in den Ihram-Zustand sich begeben. Das heißt, wenn man beispielsweise über den Luftraum kommt, so ist es die Aufgabe des Piloten zu sagen, wir sind jetzt in etwa auf der und der Höhe, beispielsweise sind noch 10 Minuten, bis wir an diesem Miqat ankommen. Das heißt, für dich gilt es dann, dass du beispielsweise schon von zu Hause aus oder vom Flughafen aus, und das ist das, was erwünscht ist, dass man Al-Ghusl vollzieht, das ist erwünscht, dass man die Ganzkörperwaschung vollzieht und dann seinen Ihram anzieht. Es mag es natürlich sein hierzulande, dass wenn man beispielsweise eine Umrah in den Herbst- oder Wintertagen macht, dass es sehr, sehr kalt ist und dass es im Ihram natürlich auch sehr kalt ist. So ist es überhaupt kein Problem. Du bist noch nicht im Zustand oder du hast diese Miqat, diese Ortschaft noch nicht erreicht. Das heißt, du kannst halt Ihram anziehen, du kannst darüber einen großen Mantel anziehen, eine große Jacke anziehen, die dich wärmt, wie gesagt, einen großen Mantel. Das ist legitim, das ist überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist aber, dass ab dem Moment, ab dem der Pilot sagt, wir sind jetzt auf Höhe der Ortschaft, ab dem Miqat, den wir überqueren, sei es jetzt über den Luftraum, dass man ab dem Zustand dann weiß, okay, jetzt gilt es meine Jacke oder meinen Mantel oder meine Mütze oder meinen Schal, wie auch immer, auszuziehen. Und ab dem Moment ist man dann im Ihram-Zustand. Und das gilt für jede Ortschaft oder für jede Flugroute, die man nimmt oder egal auf welchen Wegen man auch immer nach Saudi-Arabien gelangen möchte, dass man, wenn man nicht direkt an diesem Miqat vorbeikommt, dass man in etwa schaut, auf welcher Höhe befindet man sich und dann ab diesem Moment oder ab dieser Ortschaft sich in den Ihram-Zustand begibt. Ebenfalls aber auch, vielleicht jetzt zur heutigen Zeit nicht so gegeben, zur damaligen Zeit vielleicht ein bisschen mehr, dass Leute auf ihren Reittieren gekommen sind. Und vielleicht sind sie nicht an Dhul Hulayfa vorbeigekommen, sondern es war kahle Landschaft, es war eine lange Zeit nichts gewesen und dann sind sie aus irgendeiner Wüstenrichtung gekommen. Dass auch sie damals die Aufgabe hatten, um zu gucken, auf welcher Höhe ist denn in etwa diese Miqat-Zone, und ab dann haben sie sich in den Ihram-Zustand begeben.
طيب السؤال التالي: إذا كان الذي يقصد مكة للحج أو العمرة في بلد ليس لهم ميقات، بل وليس لهم محاذاة لميقات، ماذا يصنع؟ يحرم من أقرب ميقات له أو من أقرب ميقات لمكة المكرمة. يعني أنتوا في ألمانيا مثلا، أنتوا ملكوش ميقات، ما فيش ميقات مكاني لكم، فبنحرم منين؟ من أقرب ميقات لمكة. شوف الطيارة هتمر فين أقرب المواقيت لمكة، فبيبدأ يحدد على البوصلة بتاعته، القائد بتاع الطائرة بيشوف أقرب ميقات لمكة ويحدد عليه، ما دام في طريقه، فيعلن عن أقرب ميقات لمكة بنحرم من عنده. يبقى إذن اللي بلده ملهاش ميقات أو لا تحاذي ميقاتا يحرمون من أقرب المواقيت سواء لبلدهم أو لمكة، زي مثلا بلاد فارس وما وراء النهر وما شابه ذلك، فنقول لهم أقرب ميقات لكم فين؟ ذات عرق، اللي هو ميقات أهل العراق، فتروحوا عند ذات عرق وهكذا. أو شوفوا أقرب ميقات البلاد اللي ملهاش مواقيت، أقرب ميقات من مكة يحرمون منه. نعم.
Ebenfalls diese Mawaqit, die festgelegt sind, diese Ortschaften, die wir vorhin erwähnt haben, sind oftmals bestimmt worden zur damaligen Zeit für Leute aus oder Herkunftsländer, die bekannt waren, aus der die Pilgerer gekommen sind. Da war es natürlich nicht so, dass Pilgerer wie aus dem heutigen Deutschland oder europäische Länder oder wie auch immer gekommen sind, natürlich unabhängig davon, dass es Europa damals nicht gab, aber nicht aus diesen Ortschaften, in denen wir jetzt leben oder uns begeben. So gilt es, dass man sich anschaut, welche die nächste Möglichkeit des Miqat ist zu Mekka und ab dort quasi sich in den Ihram-Zustand zu begeben.
السؤال الخامس بقى، يا عم الشيخ أنا بلدي دون المواقيت، عارفين المواقيت محيطة بمكة وعلى بعد ما بين 120 كيلو 100 كيلو أو 500 كيلو. طيب الجماعة اللي عايشين في جدة أو جدة أو جدة على اختلاف النطق، الجماعة دول دون الميقات، يعني قبل هنا ده قريبة من مكة، ده بينها وبين مكة 70 كيلو بس، الجماعة دول يحرموا منين؟ كل من كان دون الميقات فإحرامه من مكانه، يعني أهل جدة يحرمون من جدة، ما يروحش لذي الحليفة في المدينة ولا أنت دون الميقات، وكذلك أهل مكة يحرمون من مكة، كل من كان دون المواقيت فإحرامه من محله، من مكانه، من منزله.
Wer beispielsweise innerhalb dieser
نعم. حيل. رحيل. نعم في جدة. نعم هم يعتبر من محلهم. نعم. نعم. أحسنت.
Die nächste Frage, die sich stellt, ist natürlich für diejenigen, die innerhalb dieser Miqat-Zonen leben. Yani wenn beispielsweise jemand in Jeddah lebt oder jemand, der in Mekka lebt, der die Umrah vollziehen möchte oder die Hajj vollziehen möchte, der kommt ja nicht an einer Miqat-Stelle vorbei, genauso wie die Leute aus Jeddah oder diese umliegenden Ortschaften. Für die ist die Örtlichkeit, ab dem sie sich in den Ihram-Zustand begeben, die Örtlichkeit, in der sie leben. Das heißt, jemand, der in Mekka lebt und der die Umrah vollziehen möchte, der muss nicht irgendwie nach Dhul Hulaifa oder sonst zu einer anderen Örtlichkeit fahren, yani extra rausfahren, sondern ab dem Moment oder der Ortschaft, in der er lebt, ab seinem Zuhause, ab da begibt er sich in den Ihram-Zustand und kann dann entweder die Umrah oder die Hajj vollziehen.
إذا أهل مكة إن قصدوا حجا يبقى يحرموه من مكة سواء داخل مكة أو خارج مكة، إنما إذا أرادوا عمرة فلابد أن يخرجوا إلى الحل، يجب يعني أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا يجب الخروج إلى الحل زي التنعيم أو الجعران، المهم يخرج خارج الحرم فيحرم من التنعيم مثلا مسجد عائشة رضي الله عنها. دليل المسألة أن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما فاتتها العمرة فبعد أن فرغ من الحج أرسل معها أخاها عبد الرحمن أن تحرم من التنعيم، فسمي المسجد بمسجد إيش؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن أهل مكة بالنسبة للحج في حرمهم يختلفون عن العمر، في الحج إحرامهم من مكة سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، إنما في العمرة يجب الخروج إلى الحل، يجب الخروج إلى الحل من أجل الإحرام فيحرمون من التنعيم أو من غيرها خارج الحرم المكي.
Das, was wir jetzt erwähnt haben, gilt für Leute, die in Mekka wohnen, leben, die die Hajj vollziehen möchten. Für die Hajj ist ihre Ortschaft die Ortschaft, ab der sie sich in den Ihram-Zustand begeben. Wenn sie aber eine Umrah vollziehen möchten, müssen sie rausfahren beispielsweise zu Masjid al-Tan'im. Und das ist eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Aisha radiallahu anha die Umrah vollziehen möchte. Und dann hat er ihr gesagt: Okay, dann geh raus zu Masjid Tan'im, die Örtlichkeit, die genannt wurde nach Masjid Aisha. Yani die Örtlichkeit, die Moschee, die genannt wurde nach Aisha radiallahu anha, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zu dieser Örtlichkeit des Tan'im rausgeschickt hat, um auch dort in den Ihram-Zustand zu geraten und dann wieder zurückzukommen nach Mekka. Das heißt, für die Hajj kann man in seiner Örtlichkeit bleiben, in seiner Ortschaft und ab dort in den Ihram-Zustand sich begeben. Für die Absicht der Umrah muss man rausfahren, um dann von dort aus sich in den Ihram-Zustand zu begeben. Aber das ist nicht zu verwechseln mit beispielsweise Dhul-Hulaifa oder sowas, sehr, sehr weit weg ist. Auch die Brüder, die schon bei der Umrah waren und gesagt haben: Okay, ich möchte mehrere Pilger oder mehrere Umrah machen, dass sie auch aufgefordert worden sind, dass sie beispielsweise mit dem Taxifahrer rausgefahren sind zu Masjid Aisha. Das ist keine so weite Örtlichkeit, ab dort den Ihram-Zustand sich begeben und dann wieder zurückkehren nach Mekka, um die Umrah zu vollziehen.
طيب، أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالنساء، إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض وقد قصدت الحج، فماذا عليها؟ يعني هي حاضت. طيب قبل ما نقول ماذا عليها، بتيجي مسألة متعلقة بهذه المسألة كثيرا ما نسأل عنها، هل يجوز للمرأة التي قصدت الحج أو العمرة أن تتناول بعض العقاقير الدوائية التي تؤخر دورتها الشهرية، يعني تمنع نزول الحيض حتى تفرغ من الحج مثلا، هل يجوز هذه المسألة؟ وكذلك في رمضان، هل يجوز للمرأة أن تأخذ تلك العقاقير حتى تتمكن من صيام رمضان كامل؟ دي مسألة. أولا لابد أن نعلم أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، وفيه من التخفيف والتيسير ورفع الحرج عنه. فبالنسبة لرمضان لا يجوز لها أن تتناول أي عقاقير تمنع عنها الدور، لأن هذا يتسبب لا شك في أضرار، فلا يجوز لها أن تأخذ تلك العقاقير من أجل صيام رمضان. واختلفوا في أمر حجها، فبعضهم أجاز بسبب ارتفاع التكاليف ومشقة السفر. تعرفين الحج الآن كم يتكلف؟ يعني هنا في ألمانيا وصل ل 10,000 يورو و8,000. عبد الكريم قول 8، شكله عنده شركة حلوة.
الله يبارك فيك.
نعم، التكاليف مرتفعة جدا جدا، ده هنا، ده وهنا سهل إنك تيجي تأشيرة. في بلادنا يعني أصبح شبه مستحيل الحصول على تأشيرة حج، ودلوقتي أرقام خيالية. وحتى الحج بقى أنواع، في VIP بتاع رجال الأعمال، تركب يجيب لك سيارة في منى وبتتحرك مش عارف بإيه، وناقص يعمل له كمان اسمه اللي بيطير في الهواء ده، الواحد خايف بيقول لك نطوب بالطائرات بعد كده ربنا يسلم يعني. فأصبح الحج عسيرا على الكثيرين، فدي تكبدت المشقة والسفر والمحرم والنفقات العالية، وربما يفوتها الحج إن طالت حيضتها فلم تتمكن من أداء الفريضة. نقول كما قال بعض أهل العلم: إن كان الأمر كذلك فرخصوا لها في ذلك أن تأخذ تلك العقاقير من أجل الحج فقط. من أجل إيه؟ الحج فقط. طيب لم تأخذ تلك العقاقير وذهبت إلى الميقات وهي حائض، ماذا عليها؟ تحرم من الميقات وتؤدي جميع نسك الحج إلا الطواف حول البيت، ترجئه حتى تطهر ثم تطوف. يبقى الحائض بتحرم من الميقات عادي، لأنها إن تجاوزت الميقات بغير إحرام وجب عليها دم ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم. إذا الحيض لا يمنعها من الإحرام من الميقات، ولا يمنعها من بقية النسك، كل النسك تفعل إلا الطواف فقط حول البيت لأنه صلاة، وترجئ أي تؤجل الطواف حتى تنتهي حيضتها وتطهر تذهب لطواف الحج ثم تغادر. نعم،
حضرتك
ولا ترتيب، هي ليس عليها ترتيب. نعم نعم اه اه بقى في عربات، الله يرضى عليك، عربات كهرباء كمان، ما دي كويس، دي الحمد لله، ده رفع الحرج عند كبار السن والمرضى، ربنا يجزيهم خير. 250 ريال وطوب براحته كده في اتوبيس، دي حاجة، عاملين اتوبيسات كمان، حاجة كده حلوة. نعم
هل من بعد ما تنتهي من الحيض وتريد أن تقوم بالطواف هل عليها أن تحرم الرجل مرة ثانية؟
يعني هي على إحرامها،
يا أحرم.
هي حائض وعلى إحرامها، بتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتحل.
Die nächste Frage, die sich stellt, ist wahrscheinlich eine sehr interessante Frage für die Schwestern oder auch für die Ehemänner, dass sie Kenntnis darüber haben. Wie verhält sich das Ganze bezüglich den Schwestern, wenn sie in den Ihram-Zustand geraten möchten und dann ihre Menstruation beginnt ab diesem Zeitpunkt? Wie hat sie sich zu verhalten? Bevor wir über diesen Punkt sprechen, und das ist ein wichtiger Punkt, aber bevor wir diesen erläutern, erläutern wir erstmal eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wird. Ist es erlaubt, der muslimischen Frau beispielsweise die Babypille, die Antibabypille zu nehmen, die den Hormonhaushalt komplett durcheinander wirbt, um dann quasi zu sagen, sie nimmt die Pille durchgehend, yani auch während ihres Zykluses, dass sie diese nicht unterbricht, sondern sie nimmt diese Antibabypille über den gesamten Zeitraum, um quasi dem Körper zu signalisieren, dass es hier keine Befruchtung gibt, aber auch keine Menstruation gibt, um dann eben problemlos die Hajj und die Umrah vollziehen zu können, ohne quasi in den Zustand der Menstruation zu geraten. Und diese Frage wird oft gestellt in Bezug auf Umrah und Hajj, aber diese Frage wird auch oft gestellt in Bezug auf Ramadan, dass es Schwestern gibt und zweifelsohne basiert das mit Sicherheit auf einer guten Absicht, dass sie sagen, ich möchte während des Ramadans oder eine Zeit lang vor dem Ramadan beispielsweise, möchte ich meine Pille nehmen, um quasi, dass dieser Hormonhaushalt so gestrickt ist, dass sie über diese 4 Wochen ihre Periode nicht bekommt. Bezüglich dem Monat Ramadan sagen die Gelehrten, dass es verboten ist. Yani aus vielerlei Gründen. Yani die Antibabypille ist nicht so, wie die Pharmaindustrie das vorgibt, sondern es hinterlässt hormonellen Schaden bei der Frau und ganz, ganz viele Dinge, die im Hormonhaushalt beeinflusst werden, zum Nachteil ihrer körperlichen Gesundheit. Aber auch, weil man einfach verstehen muss, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass die Menstruation zur Frau gehört. Dass es nichts ist, was dass sie zu kurz kommt oder dass sie nicht vollkommen ist oder sonst irgendwas, sondern es ist eine ganz normale und natürliche Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala allen Frauen auferlegt hat, yani, dass man in die Menstruation gerät. Das heißt, während des Monats Ramadan, sagen wir, ist es für die Frau verboten, mit ihrer Antibabypille dem Körper was vorzutäuschen, damit sie dann sagt, dann kann ich in aller Ruhe 4 Wochen, ja, 29 oder 30 Tage im Ramadan fasten und ich habe dann nicht die Last, die ich mit mir trage, nach dem Monat Ramadan noch weitere Tage nachzuholen oder wie auch immer. Im schlimmsten Fall sind es dann das Maximum von 5 bis 7 Tage, die sie dann nach dem Monat Ramadan nachholen muss. Das heißt, für den Monat Ramadan, sagen wir, ist es ganz klar verboten, die Antibabypille zu nehmen, um da Dinge zu umgehen. Bezüglich der Umrah oder der Hajj, sagen wir auch grundsätzlich, dass diese Antibabypille nicht gesund ist für den weiblichen Körper. Aber manche Gelehrte es hier als legitim erachtet haben. Warum? Aus dem Grund, weil die Umrah oder die Hajj in der heutigen Zeit eine sehr große finanzielle Herausforderung mit sich nehmen. Denn es ist sehr, sehr ärgerlich, dass du, und vor allem bei der Hajj, da kannst du ja nicht terminieren. Bei der Umrah kannst du im besten Fall noch sagen, oder du guckst dir selbst deinen Zyklus an, und kannst vielleicht im besten Fall bestimmen und sagen, in diesem Zeitraum habe ich keine Periode, also versuche ich eine Umrah für diesen Zeitraum zu organisieren. Das ist bei der Umrah vielleicht einfacher, bei der Hajj geht es nicht. Yani, es sind festgelegte Tage. Und es wäre ärgerlich, wenn die Frau als Beispiel in der heutigen Zeit, in der die Hajj 8.000 bis 10.000 Euro kostet, dass sie so viel Geld hinlegt und dann geht sie hin und kann die Hajj nicht vollziehen. Da gibt es manche Gelehrten, die gesagt haben, okay, das ist in diesem Zusammenhang und in diesem Kontext haben sie es erlaubt. Trotzdem stellt sich aber die Frage, was macht aber trotzdem eine Frau, die an diesen Ihram-Ortschaften, die Mawaqit, angekommen sind Und sie dann merkt, dass sie jetzt ihre Periode hat oder einen Tag vorher, Stunden danach, wie auch immer. Die Frau begibt sich in dieser Ortschaft trotzdem in den Ihram-Zustand, weil es keinen Widerspruch gibt, dass eine Frau ihre Menstruation hat und trotzdem im Ihram-Zustand ist. Das heißt, ab dieser Ortschaft begibt sie sich trotzdem in den Ihram-Zustand, beispielsweise bei der Hadsch, und sie reist nach Mekka und sie macht alles, was die Pilgerer machen, außer Tawaf. Außer Tawaf, die Rundungen um die Kaaba. Warum? Weil Tawaf gewichtet ist wie das Gebet. Und ebenfalls ist die Frau, hat sie nicht zu beten, darf sie nicht beten während ihrer Menstruation. Das heißt, sie macht Folgendes: Sie begibt sich in den Ihram-Zustand. Sie reist ganz global nach Mekka. Sie vollzieht alle Riten, die es vollziehen gibt. Alle Riten. Außer den Tawaf. Davon bleibt sie fern und sie bleibt dort, wenn ihre Periode vorüber ist. Und sie dann wieder den reinen Zustand erreicht hat, beziehungsweise den Zustand, in dem sie die Periode verlassen hat, dann nimmt sie das nach, was es nachzuholen gibt. Ja, nee, dann vollzieht sie den Tawaf und ihre Pilgerreise ist bei Allah Azzawajal angenommen und vollständig.
نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن الآن نبدأ نتكلم عن العمرة وأركانها وواجباتها وسننها، ثم ندخل على صفة العمرة وصفة الحج. إن كنت البقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir beenden an dieser Stelle, weil jetzt beginnt ein neues Kapitel, wie man die Umrah zu vollziehen hat. Was sind die Sunnan der Umrah? Was sind die Pflichten? Was sind die Säulen? Um dieses Thema werden wir bismillah im nächsten Vortrag anschneiden, beziehungsweise beginnen. Ihr sagt diese Worte, bitte bei Allah für mich und euch um Verzeihung.
هل في أسئلة يونس؟
Ma fiche.